da.
Dann kann ich Dad zurückbringen. Er ist der Einzige, der es besiegen kann.
Dann sollten wir deinen Papst besser finden.
Wir können helfen.
Toll.
Indem wir meditieren.
Das glaube ich alles nicht. Bist du sicher, das ist die richtige Richtung?
Ich bin mehr als sicher.
Macht euch bereit. Dieser uralte Brunnen führt uns tiefer als tief.
Ich bin ein Versager und alle wollen mich nur daran erinnern.
Wir haben Gesellschaft.
Die Chance zu überleben ist 50%.
Sing, Meereskind, sing.
Du schaffst das.
Ich bin Vincent und ich bin ein Walsänger.
Tja, Vincent den Walsänger, das war ein Ausschnitt aus Der letzte Walsänger.
Der lief doch schon im Kino, oder?
Ja, deswegen ist es ja auch eher ein rückschauendes Festival. Ja. Also es gibt auch zwei Premieren oder drei Premieren dieses Jahr beim Goldenen Spatzen, beim Kindermedienfestival. Und diesen Film, Der letzte Walsänger, der wird aber nochmal gezeigt. Und zwar, deswegen habe ich ihn jetzt auch besonders erwähnt, schon mal notieren, am Donnerstagvormittag, Donnerstag der 11. Juni um 9.30 Uhr im großen Kinosaal im Sinister. Und das Besondere ist, es ist eine barrierefreie Vorstellung. Mhm. Und das können wir bestätigen, es ist rappelvoll und da sind eben auch dann gehörlose Kinder mit drin oder eben sehbeeinträchtigte Kinder und dann wird das eben mit übersetzt, also mit Gebärdensprache und allem. Es ist richtig aufwendig und ich finde es aber großartig, weil eben die Idee ist, alle mit einzubeziehen. Dafür gibt es aber den Begriff Inklusion, aber dass alle diesen Film schauen können, Der letzte Walsänger. Also auch ein kleines Highlight dieses Jahr beim Goldenen Spatzen. Wir werden dann aber auch ausführlicher dann alles nochmal berichten und aufdröseln. Du wirst ja auch noch einiges schauen.
Wahrscheinlich, genau.
Ja, ich kenne dich doch. Du bist meistens da.
Ich glaube, wenn ihr sowas gibt und ich Zeit habe, gucke ich mir das gerne an.
Ich freue mich zum Beispiel, vielleicht nochmal, hast du den Pumuckl-Film gesehen? Der läuft auch nochmal. Pumuckl und das große Missverständnis.
Nee, also ich merke, habe ich nicht gesehen. Also,
ja, dann ist die Gelegenheit, weil das Tolle ist, der Regisseur wird bestimmt da sein. Ja, ich finde, Markus H. Rosenmüller ist ja einer der ganz Großen.
Stimmt, du hast recht.
Ja, schauen wir uns an. Letzter Hinweis. Patrick, das sind aber so unsere konstruierten Gespräche. Wie stehst du eigentlich zu Stummfilmen, Patrick?
Können großartig sein, brauchen aber auch eine gewisse Qualität und müssen sich heutzutage ihrer Stummhaftigkeit bewusst sein.
Also, du näherst dich ganz vorsichtig an, also sehr diplomatisch gesagt, weil schon mal so hinten raus, wir planen ja mal gerne im Voraus, also im Juni Goldener Spatz und Ende August gibt es zwei bemerkenswerte Stummfilme auf der Sommerbühne im Haus Dacheröden zu sehen. Und zwar, und du kennst sie bestimmt beide vom Namen her, einmal Die Reise zum Mond.
Und, okay, wie Georges Méliès? Nee.
Ja, genau.
Okay.
Sehr gut, aus dem Jahr 1902.
Das war nicht vorbereitet.
Ja. Und Berlin, die Symphonie der Großstadt aus dem Jahr 1927.
Okay.
Von Walter Ruttmann. Also ich musste den immer im Studium schauen. Und das ist wirklich besonders.
Klingt auch nach einem Studiumfilm, ja.
Ja. Ist aber kein Studentenfilm gewesen. Ich lasse mich von dir nicht ins Boxhorn jagen. Ist wirklich ein außergewöhnlicher Film, weil es eben auch viel über das alte Berlin erzählt. Berliner 20er Jahre sah ganz anders aus als das heutige Berlin.
Oh ja.
Und deswegen gab es auch nochmal mehrere Neufassungen des Films, ist falsch gesagt, aber mehrere Filme, die den gleichen Titel trugen, die dann jeweils Berlin dann in anderen Zeiten abgebildet haben. Mhm. Aber das ist eben die Gelegenheit. Und dann gibt es eben noch Musik dazu und da weiß aber Juliane Güttler genaueres, die Geschäftsführerin der Erfurter Herbstlese, vom Haus Dacheröden, was da an diesem Abend dann genau passiert.
Stummfilmabend, das haben wir tatsächlich noch nie bei uns gemacht. Deswegen ist das für uns so eine kleine Premiere eigentlich, kann man sagen. Oder wir haben das zumindest noch nicht in meiner Zeit in den letzten 5 Jahren gemacht. Und das war eben auch eine Idee von Küspert und Kollegen. Die haben sich an uns gewandt und ich fand das eine total schöne Idee. Die haben quasi nicht ihr festes Repertoire, sondern die haben wirklich ein ganzes Repertoire an Filmen, die vertont haben. Und das machen die in so einem Wechsel eigentlich. Ne? Die versuchen eben diese, ich sag's jetzt mal in Anführungsstrichen, die alten Filme so ein bisschen auch in die neue Zeit vielleicht zu heben. Also sie haben nicht nur, ich sag mal, alte Musik dabei oder so, sondern die nehmen auch so ein bisschen modernere Jazzstücke und improvisieren aber trotzdem auch. Also das ist auch wirklich eigentlich eine Überraschung, so ein Abend, ne?
Also schon mal notieren, so ein Abend heißt in dem Fall, Küspert und Kollegen begleiten zwei Stummfilme, Berlin, die Symphonie der Großstadt und die Reise zum Mond. Am Samstag, den 29. August um 20 Uhr geht es los auf der Sommerbühne im Haus Dacheröden. Mhm. Kleine Empfehlung von uns. Patrick, wir reden gleich weiter, wir machen aber jetzt einfach mal wirklich nur ein paar Takte Musik.
Thank you.
Wir sind hier mitten in Kino-News. Was können wir alles so machen in Erfurt und Umgebung? Mhm. Was steht demnächst an? Und Patrick, das können wir auch schon mal sagen oder uns fragen. Was machen wir beide am 16. Juli?
Gehen ins Kino und gucken uns den neuen Christopher Nolan an.
Und der neue Christopher Nolan ist die Odyssee.
Ein ganz unbekanntes Buch, was vom größten lebenden Regisseur aktuell, was die Kinobranche und Einspielergebnis und Reputation des Kinos betrifft, ist er der größte momentan, würde ich sagen. Nichts Geringeres als halb Hollywood spielt er mit. Und wir wissen einfach, dass bei Christopher Nolan, der macht seine eigenen Sachen da draus. Das wird kein Julian Assange-Ding, oder nee, nicht Julian Assange, wie hieß er denn, der Schauspieler, der bei dieser TV-Zweiteiler. Der ist auch Assange mit Nachnamen, also egal. Ach so,
frag mich nicht.
Auf jeden Fall, Junior Assange war jemand anderes.
Aber jemand ganz anderes. Es gibt auch einen Film über ihn.
Ja. Da muss ich einfach sagen, Nolan wird einfach wieder was ganz Neues machen. Was neu ist, ist, dass er transzendente Momente drin hatte. Die hat er ja bisher eher ausgelassen in seinem Repertoire. Da würde ich höchstens noch Prestige nehmen, wenn man es nochmal so ansatzweise reinmischen muss, obwohl er es ja auch mit Naturwissenschaft begründet. Das wird spannend zu sehen, wie er das umwandeln wird. Und jetzt ist ja der zweite Trailer erschienen.
Darauf wollte ich hinaus. Der zweite Trailer, wir können ja sagen, für die, wir sagen immer so selbstverständlich die Odyssee, den Begriff kennt man auch, was für eine Odyssee, es bezieht sich auf Odysseus, der nach dem Trojanischen Krieg, das ist eben die Geschichte, will er unbedingt nach Hause zurückkehren. Da gibt es viele Hindernisse, bis er dann wieder nach Ithaka bestenfalls kommt. Wir wissen ja nicht, ob er es schafft. Das wird eben der Film beantworten. Jetzt hier der neueste Ausschnitt aus die Odyssee nur akustisch, der diese Woche veröffentlicht wurde und persönlich von Christopher Nolan präsentiert wurde. Also, wir hören mal rein.
Sag mir, woran du dich erinnerst.
Eine Frau. Einen Sohn.
Und was dann?
Wir haben den Krieg gewonnen. Hilf mir, heimzukehren.
Dies ist ein Haus, das auf einen Herrn wartet. Ich will, dass du mich erwählst.
Ithakas König wird zurückkehren.
Nein, wird er nicht. Was wird er tun, wenn er zurückkommt und all diese Freier in seinem Haus findet? Du sehnst dich nach einem Vater, den du nie gekannt hast, wie ein winselnder Bastard.
Wer sorgt für deine Frau und deinen Sohn?
Siehst du es?
Mein Vater kehrt zurück.
Bringt er Rache?
Er bringt alles.
Dass all seine Gefolgsleute sterben.
Ich kann sie noch retten.
Du bist ein Mann, der sein Schicksal selbst lenken will. Aber das kannst du nicht kontrollieren.
Diese Welt ist Geschichte.
Niemand stellt sich zwischen mich und meine Heimat. Nicht einmal die Götter.
Ich glaube, es schläft.
Es schläft wohl doch nicht, habe ich das Gefühl.
Schläft wohl doch nicht.
Ein akustischer Ausschnitt aus Rückkehr nach Ithaka. Ja. Wollte ich schon sagen, aber es ist die Odyssee. Aber im Endeffekt geht es um die Rückkehr nach Ithaka.
Ja, also was, ja auf jeden, was man aus dem Trailer auf jeden Fall schon rauskriegt, geht es auch darum, dass die Geschichte erzählt wird, wie sein Reich quasi auch versucht wird, natürlich erobert zu werden durch politische Machenschaften. Gab ja dieses Jahr, deswegen hast du das vielleicht auch gesagt, mit Ralph Fiennes schon, nee, dieses Jahr oder letztes Jahr, ich weiß gar nicht, wann ich ihn
gesehen habe. Anfang diesen Jahres.
Finde ich ein bisschen schwierig. Hier von Robert Pattinson gespielt, diese Snake-in-the-House-Figur, wie ich die Leute immer so nenne. Aber was man hier auf jeden Fall schon raushört, ist, dass dass Nolan Geschichten erzählen will und das bietet sich ja auch an. Die Frage ist halt, das ist halt ein monströses Ding und ich weiß gar nicht, wie lange er unterwegs ist. 30 Jahre oder so, der ist ja Ewigkeit.
Er ist sehr lange unterwegs, deswegen spricht man immer von der Odyssee.
Odyssee, und es ist ja so, dass er wohl von den Göttern manipuliert wird und er deswegen sich immer verfährt. Gab halt kein Navi. Und
deswegen heißt es ja auch, die Irrfahrten des Odysseus, gibt es ja auch Bücher, also das kann man ja schon mal, das genau. Ist ja letztlich eine Irrfahrt, eine Odyssee.
Und ich meine, Matt Damon als Hauptrolle besetzt und man hat ja jetzt in Oppenheimer auch gesehen, dass Nolan wirklich richtig groß auch Leading Role präsentieren kann. Das war ja immer, vorher hatte er immer mit Ensemble meiner Meinung nach gearbeitet, waren alle Figuren stark, aber jetzt in The Dark Knight würde ich jetzt nicht immer sagen, das ist ein typischer Batman-Film, Christian Bale ist stark, aber die anderen Figuren waren auch stark. Also es wird ein Ensemble-Film, aber an sich, und das glaube ich, wird Matt Damon hier schon unsere wirkliche Identifikationsperson sein, und wenn wir ihm folgen und diese Zweifel etc. haben, wird halt die Frage sein, wie viel wird gespielt werden mit Wahrnehmung und Realität, und ich glaube, dass das so die Richtung sein wird, ist eine Interpretation, keiner hat ihn gesehen, die hier vorgegeben wird, und wie das ganz viel durch die subjektive Wahrnehmung einfach von Matt Damon diese Aussage, diese Dinge gezeigt bekommen. Die Frage wird auch sein, wie verschachtelt ist er? Also wie sehr springt er mit Zeit wieder hin und her?
Ich habe das Gefühl, das wird diesmal weniger eine Rolle spielen, weil die Irrfahrten reichen ja aus, man muss ja nicht in der Zeit, also natürlich wird es, ja, na, also Punkt.
Naja, also selbst in Oppenheimer hat er ja doch im Endeffekt, auch wenn er doch ein bisschen linear erzählt ist mit diesem Gerichtsverfahren, muss man schon auch sagen, dass er schon ganz schön stark hin und her auch springt. Und ich glaube, dass Nolan gar nicht einen A nach B-Film machen kann.
Die Frage, das werden wir mal sehen, das kann ich mir vorstellen.
Aber wir müssen gucken, wie viel macht das. Und die Besonderheit ist ja noch nicht raus. Alles, was wir hier jetzt interpretieren, zeigt ja, dass hier zwei Typen in Erfurt sitzen und versuchen aus dem Trailer was herauszuquetschen. Da gibt es im Internet wahrscheinlich größere Theorien, auf das bewege ich mich gar nicht. Also ich will den Film so unvorbereitet wie möglich gucken, weil das ist so ein Regisseur, du setzt dich hin und sagst, jetzt folgst du mir. Er soll nicht so lang wie Oppenheimer sein, ich glaube 165 soll er nur sein.
Ja, auch da wird schon viel spekuliert. Man könnte ja mal sagen, weil du eben meintest, wir wollten nämlich gar nicht so viel von der Geschichte, also ich meine, wenn man die Odyssee gelesen hat. Nee,
aber
hat,
wie die Darstellungsform von Nolan ist, und ich glaube, dass viele schon auch treffen können, wenn sie interpretieren. Und das, ich sag's immer so, für mich ist immer repräsentativ Dunkirk, da hieß es damals, ja, ich mal einen Kriegsfilm, der ist aber PG-13, also ab 12 freigegeben. Und dann, also, wie geht das? Und dann hat Nolan gesagt, ja, Moment mal, ich erzähle eine Geschichte und da brauche ich keine Brutalität für. Und das ist immer das Tolle. Nolan will immer noch Geschichten erzählen und er ist ein Geschichtenerzähler. Und er wird etwas Neues rausgefunden haben, sonst wird er sich nicht der Odyssee gewidmet haben. Und das ist einfach, wir sollten einfach abwarten, uns freuen und wirklich sehen, was er da rausholt, weil nichts weiteres als ein überdurchschnittlich guter Film ist ja das Mindestmaß, was man bei ihm erwartet.
Deswegen 16. Juli schon mal vormerken. Ich würde noch auf den zweiten Aspekt eingehen, einen rein technischen Aspekt, aber der viele Leute interessiert. Der Film ist erstmalig als kompletter Film mit IMAX-Kameras gedreht, und IMAX, das müssen wir vielleicht mal erklären, weil ich wurde kürzlich gefragt, was ist denn das Besondere an IMAX, an diesem Verfahren, was ja nicht jedes Kino hat. Hier in Erfurt gibt es keins, in Leipzig gibt es jetzt
seit... Es gibt in Deutschland nur drei oder vier, da gibt es ja nicht
genau,
so viele, oder?
Aber in Leipzig gibt es jetzt eins und in Berlin gibt es eins, und vielleicht können wir mal gemeinsam so erklären, was eben das IMAX-Kinoerlebnis so besonders macht, dass man extra IMAX-Kameras sich da besorgt, weil wir da möglicherweise mehr hineingezogen werden in
Nein, das Bild ist anders. Also man muss einfach sagen, wir haben das ja im Vorfeld auch schon besprochen, man sieht das, also wenn jemand mal sehen möchte, was der Unterschied ist, ohne jetzt irgendwelche technischen Details, sondern einfach immer mal über Wahrnehmung zu sprechen, ist, wenn man The Dark Knight zu Beginn guckt, hat das einen Shot, der komplett mit einer IMAX-Kamera, und innerhalb dieser Montage, die am Anfang diesen Bankraub macht, gibt es auch mit herkömmlichen Kameras sozusagen gedreht. Man muss einfach sagen, dass er dreht nicht digital, sondern es ist analoges Drehen. Das heißt, man dreht auf Zelluloid, auf Filmmaterial. Bloß, dass diese Kamera quasi mehr Daten uns präsentieren können und dadurch das Bild auffüllen. Und schlussendlich ist es aber, und das ist halt immer die Frage der Technik, erstmal muss man den im Kino gucken und am besten auch mit IMAX-Kameras, aber man merkt es auch so, und ich habe den Vergleich immer gerne so mit Schallplatten. Man kann tausendmal analytisch da wissenschaftlich rangehen, dass der Klangqualität von CDs die gleiche Output hat wie eine Schallplatte. Das ist trotzdem ein Unterschied. Das hat was, und hier glaube ich, sind wir im Bereich der subjektiven der unterbewussten Wahrnehmung, dass wir hier einfach wirklich immer erkennen, hier ist was anders. Nicht bewusst, sondern dass wir merken, das sind andere Sichtweisen, und diese Größe, ich meine, er nimmt ja auch Dialoge, also Florence Pugh hat mal in Oppenheimer gesagt, sie lag da im Bett und über ihr hang so diese 300 Kilo schwere Kamera, die kostet 500.000, kostet so eine Kamera, gibt es auch ein schönes Bild übrigens, wie Anne Hathaway in The Dark Knight Rises mal eine kracht, weil sie mit dem Bett-Thumper da reinfällt.
Teuer und wert. wertvoll und schwer, vor allem diese
und
Kameras.
Genau, und wie es über ihr hang und sie wirklich, dachte so, sie wird gleich davon erschlagen, also das ist auch schon ein anderes Drehen. Aber auch hier, Regisseure sind immer auch Techniker, außer Woody Allen vielleicht. Und diese Naturwissenschaftler und dieses Weiterentwickeln und Verbessern des technischen Mediums war schon immer Teil auch von den großen Regie-Koryphäen. Und Nolan macht das einfach weiter und bei IMAX ist es so, er ist großer Verfechter, er ist auch gefühlt so ein bisschen der Einzige, also es gibt maximal noch Tierdokus, die wirklich so, die sich die Zeit nehmen, aber das zeigt, dass Nolan einfach hier auf sämtlichen Ebenen, und das ist das, warum wir den Mann gucken gehen, auf sämtlichen Ebenen immer noch Neugier zeigt, immer noch Entwicklung hat, nichts einfach runterfilmt, und das wird man einfach auch hier wieder sehen. Und IMAX,
das kann man ja schon mal sagen, Entschuldigung, ist dazwischen Grätsche, weil gut. Christopher Nolan sich selber jetzt in einem Interview geäußert hat, als er nämlich den Trailer präsentiert hat, Anfang der Woche bei Stephen Colbert, hat er eben auch mal erzählt, warum IMAX-Kameras, warum es auch so kompliziert ist, eben mit IMAX zu drehen, warum ihm das aber wichtig ist und warum ja es ein Problem ist, gerade bei Nahaufnahmen, das kann man aber gleich dann von ihm selber hören, warum es auch da Probleme gab bislang, warum man das vor allen Dingen immer und er auch für Action-Szenen verwendet hat. Sein Erstkontakt war 1986 mit der Erfahrung IMAX in Chicago, als er in einem Industriemuseum war, aber das soll er mal hier in diesem Interview selbst erzählen.
I fell in love with IMAX film when I was about 16, going to films at the Museum of Science and Industry in Chicago, like documentaries that were shot on IMAX. And I always felt like, what if you told a giant Hollywood story in this format? So on The Dark Knight, I convinced IMAX to let us try and do our action sequences, which we did, just the action scenes on IMAX. And then over the years, I've tried to use the format kind of more and more. Things like Interstellar and Oppenheimer and everything, we tried to do more and more of the film. But what I always wanted to do was do the entire movie that way. Couldn't do it because the cameras are so noisy.
Literally, the mics would pick up the camera.
Film is huge. It's this giant, medium format size film. So it's running through 24 frames a second, this massive film. So it's a very, very noisy camera. So as the software solutions sort of filtering out camera noise got better, I did tests with some of the stuff I'd shot with Killian on Oppenheimer where the IMAX camera's very close and he's speaking and we had ADR'd it. And I could uncover his original dialogue, but he was shouting over the camera. So it was the wrong performance. And that's the problem is what we needed was a way to get a camera, get an IMAX camera that you could actually shoot the dialogue. It could be as close as we are, and you could perform in front of it. And so we challenged IMAX to do that. We said, we're doing the Odyssey. This is the story. If ever there were a story where you want to do the whole thing on IMAX, this is it. So can you find a way to build an enclosure for the camera? They build us new cameras. They build us this box that you put the camera in. I mean, it's giant. It weighs about 400 pounds, but it silenced the camera. So we could do very intimate scenes.
It's a new type of camera. This was shot on.
Brand new camera.
Is this called the Nolan now?
Da wird ein bisschen rumgewitzelt. Das war Christopher Nolan, jüngst in einem Interview vor ein paar Tagen, was er gegeben hat in der Late Night Show mit Stephen Colbert. Und wir haben schon rausgehört, er hat eben jetzt sehr genau beschrieben, IMAX-Kameras, das erste Mal jetzt bei der Odyssey, den kompletten Film. Was bislang das Problem war, dass eben sie sehr laut sind. Und bei Nahaufnahmen kann man eben, es ist für die Schauspieler schwierig. Also er hat es gerade beschrieben, als er bei Oppenheimer Cillian Murphy gebeten hat, eben vor einer IMAX-Kamera zu spielen, hat der dann eben so laut gespielt, also eine ganz andere Art des Spiels, weil er es eben übertönen wollte. Und du konntest dann nicht einfach so nachsynchronisieren, wie man das ja immer so macht, weil man natürlich dann in der Mimik sieht, dass da jemand gerade schreit und nicht jetzt ruhig spricht oder so. Das haben sie jetzt offenkundig gelöst, wenn ich es richtig rausgehört habe, indem sie das nochmal so eine extra Box drumherum gemacht hat, noch eine Umrandung, um das ein bisschen leiser zu machen, was das aber jetzt auch wieder insgesamt also schwerer macht. Also 400 Pfund haben wir gerade gehört, ist das dann schwer, so eine IMAX-Kamera.
Ja, ist besonders, aber ich finde, gerade Künstler sollten aber auch hier sich nicht scheuen, auch Geld in die Hand zu nehmen, um ihre Gedanken auch umzusetzen. Und hier sieht man ja auch so, ich habe ja auch gesagt, dass das heutzutage noch viel für Dokumentationen benutzt wird, weil das einfach ein anderes Sichtbild ist und oder eine Wahrnehmung ist. Und ich finde es einfach schön, wenn Regisseure da einfach hingehen. Ich glaube, Quentin hat auch seinen Lieblings-, also der dreht ja auch auf Celluloid, der sagt ja auch, er versteht gar nicht, warum Regisseure digital drehen, wenn sie nicht das Geld dafür haben. Und Denis Villeneuve dreht auch, glaube ich, nicht digital. Und da muss man einfach sagen, der soll das alles machen, Aber lieber 100 Millionen in seine Kamera investieren und mir weiterhin so gute Geschichten präsentieren. Und das wird immer so ein bisschen vergessen. Der ist einfach ein riesiger Geschichtenerzähler. Und seine ganze Naturwissenschaft, die drumherum ist, das sind Merkmale. Aber das sind nur Teile des Ganzen. Also ich meine, heute von heute mal wird wieder die fotografieren, wenn man es mal so nimmt. Das heißt, er wird wieder besondere Bilder uns schaffen. Wir werden wieder Ludwig Göransson haben, der wieder ein Score, der ja der Komponist der Stunde ist. Machen wir uns nicht vor, den dritten Oscar dieses Jahr bekommen hat. Also das sind alles so seine Leute, die einfach dahinter stehen und auch mit ihm zusammen diese Welt kreieren. Und Matt Damon hat auch nochmal gesagt, und dann sind wir auch fertig, dass er sagt, solche Filme werden eigentlich gar nicht mehr gemacht. Sowas, das wird vielleicht der letzte große Hollywood-Studio-Film sein, in dem er mitspielt. Und das verstehe ich, weil das ist etwas, was nur die großen Regisseure eigentlich schaffen, nämlich mit Massenszenen, mit großen Szenen, mit viel Storytelling, mit großen Setbauten und ähnliches arbeitet. Obwohl ich ja sagen muss, Nolan hält sich meiner Meinung nach zurück. Ich finde, die Bilder sind nicht überzogen. Das ist nicht Herr der Ringe, Over the Top oder Königreich der Himmel. Es wird eine eigene Sichtweise sein. Aber was Matt Damon damit meint, und das ist, glaube ich, was Nolan einfach noch beherrscht, ist so diese Gesamtheitlichkeit einfach zu haben. Und das muss ein Regisseur haben und das hat er.
Deswegen 16. Juli schon mal notieren, ja. Die Odyssee und in ausgesuchten Kinos in Deutschland auch im IMAX-Format in Leipzig unter anderem. Meine Empfehlung ist ja nach Berlin zu gehen. In Zoopalast sich da aber jetzt schon, ich vermute, dass die ersten Vorstellungen fast schon ausverkauft sind.
Vor allem, weil es auch mal schön ist, das Kino, das muss man auch einfach die Sitze und das Ambiente. Das ist ein
großartiges Kino.
Das ist so viel, es fühlt sich so an, als ob man jedes Mal zu einer Premiere geht, wenn man da reingeht, habe ich das Gefühl. Ich denke immer so, bin ich underdressed, mit meinem Schlabberlook da reinzugehen, weil es einfach so schön ist. Und ich mag auch, wenn so Kinos so ein bisschen Rottöne haben und das so, weißt du, als ob man in den 20ern da irgendwie reingeht und ach, das Popcorn, ich würde am liebsten auch, dass die so ein bisschen Verkleidung irgendwie haben. Ich weiß nicht warum, aber das hast du einfach da. Das ist wunderschön.
Also, wir haben gelernt, die Odyssee.
Wir haben gelernt.
Ausschnitt, neuer Trailer ist rausgekommen, den könnt ihr euch auch mal mit Bild noch anschauen. Und auf IMAX gedreht. Es gibt ein Interview in kompletter Länge mit Christopher Nolan, was er jetzt jüngst vor ein paar Tagen der Stephen Colbert Late Night Show gegeben hat. 21 Minuten lang ist das Interview. Das auch als Empfehlung. Wir haben gelernt, 1986 hat Nolan seinen ersten Kontakt durch Dokumentarfilme mit IMAX gehabt in Chicago. Im gleichen Jahr hat Tom Cruise 1986 Top Gun gedreht. Diesen Film könnt ihr kommt Mittwoch, also am 13. Mai, einmalig nochmal sehen im Sinister um 19.30 Uhr. Und wir hören jetzt den Song aus Top Gun. Von der Gruppe Berlin.
Was?
Take My Breath.
Nicht Away. Highway to the Danger Zone?
Na, der ist auch. Ich musste mich knapp entscheiden. Ich nehme aber den hier. Für einen Song. Ich habe nie wieder von der Band gehört, Berlin.
Nee, muss es ja auch nicht.
Stammen wahrscheinlich aus Bukarest und heißen Berlin. Nee, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber es war ein Riesenhit damals. Der Song zu Top Gun im Deutschen mit dem schönen Untertitel Sie fürchten weder Tod noch Teufel. Und diesen Film könnt ihr einmalig sehen am kommenden Mittwoch im Erfurter Sinistar um 19.30 Uhr. Und jetzt kommen wir zu einem ganz anderen Film, zu einem historischen Film. Nürnberg heißt der. Also auch hier wieder ein Ortsname, nicht Berlin, sondern Nürnberg. Und der spielt kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Das können wir schon mal sagen, Patrick. Und vielleicht hören wir uns das mal auch schnell an.
Mach rein.
Es geht nämlich um die Nürnberger Prozesse und dann reden wir weiter über den Film.
Richter Jackson, Sie haben Hermann Göring festgenommen.
Was haben die jetzt mit ihm vor?
Sie befinden sich in einem geheimen Militärgefängnis. Es beherbergt das, was vom Nazi-Oberkommando übrig ist.
Sie! Hey! Machen Sie das nie wieder in meinem Gefängnis.
Die Regierung Russlands, Frankreichs, Großbritanniens und unserer Vereinigten Staaten bringen diese Männer vor Gericht.
Es gibt kein internationales Recht, auf das sich die Anklage stützen könnte.
Die Welt muss erfahren, was diese Männer getan haben.
Dr. Kelly, das Hauptquartier hält Sie für einen erstklassigen Psychiater. Sie werden die geistige Gesundheit der Gefangenen überprüfen und sicherstellen. Ihr besonderes Augenmerk richten Sie auf Göring.
Er wurde 39 zu Hitlers Nachfolger ernannt und ist der hochrangigste deutsche Militäroffizier aller Zeiten.
Er ist hochintelligent, charmant und ein Narzisst.
Ich werde der Schlinge des Henkers entkommen.
Sie sind sehr überzeugt von sich.
Niemand hat mich je besiegt.
Das sagt Hermann Göring im Spielfilm Nürnberg und Hermann Göring wird gespielt vom Australier Russell Crowe. Es geht um die Nürnberger Prozesse, die 1946 stattgefunden haben. Es war der Versuch, dass ein internationaler Gerichtshof in Nürnberg eben den noch lebenden, muss man sagen, Nazi-Verbrechern einen möglichst fairen Prozess macht. Das war die Ausgangssituation und dazu gibt es jetzt den Film. Patrick, du kannst uns mal so ein bisschen mitnehmen, denn es gibt im Film ja eine Identifikationsfigur,
ja,
gespielt von Rami Malek. Das ist ein Psychologe.
Richtig. Also erstmal möchte ich sagen, das ist ein amerikanischer Film und das finde ich gut, denn das ist kein Schulkino oder ähnliches und es gibt ja auch schon Zeuge in der Anklage, heißt der, glaube ich.
Urteil von Nürnberg.
Urteil von Nürnberg gibt es auch, genau. Und es gibt ja Filme, die das schon ein bisschen hinterfragt haben. Was halt das Besondere ist und was ich halt toll finde und was ich auch meine ist, dass man erstmal nicht diese Betroffenheitssache hat. Ich meine, wir kennen alle die Nürnberg. Also ich habe jetzt auch Leute gehört, die das nicht kannten, aber wir wissen, das ist einfach ein finsteres Kapitel und wir wissen ja auch, was in diesen Nürnberger Prozessen veröffentlicht wurde, was ja vorher die Welt noch nicht wusste. Also es hatte für mich einen doppelten wichtigen Charakter. Erstmal nicht nur die Auseinandersetzung, sondern auch dieses Transparentmachen für die Welt, was für Grauenheiten oder Grausamkeiten eben dort gemacht worden. Aber wir folgen wirklich einer Identifikationsperson. Wir kommen an und erstmal eine schöne Szene, wie Russell Crowe auch festgenommen wird. Alleine das zeigt mir so, okay, wir haben eine kleine Distanz und man braucht die für dieses Thema. Man braucht eine Distanz. Man kann nicht mit seinem vollkommenen Wissen in diesen Film gehen, weil dann scheitert man nur, weil dann wird man 149 Minuten nur in Betroffenheitspädagogik reinrutschen und setzt sich nicht mit dem auseinander, was nämlich hier für neue Fragen gestellt werden. Zum Beispiel, wie ist das, wenn jemand quasi so von einer Ideologie überzeugt ist, ihn sich damit auseinandersetzen zu lassen? Und unsere Figur, Dr. Kelly, kommt an Und er wird schon vorgestellt in der ersten Szene mit einem Zaubertrick im Zug. Und das zeigt schon so ein bisschen Stimmung. Und das hat mir sehr gefallen, denn man hat wirklich dreidimensionale Figuren genommen. Göring von Russell Crowe, dreidimensionale Figur. Der den Richter spielt, von Michael Shannon gespielt. Groß.
Justice Jackson, also
Justice
der Richter
Jackson, Jackson, ja, alleine ja. Dieser Name, genau. Eine dreidimensionale Figur und die von Rami Malek. Und das ist ein intelligenter, spleeniger Typ. Und ich muss mal ganz kurz sagen, Rami Malek kann Schauspielern und weg von Freddie Mercury, der kann wirklich Schauspielern. Und hier drin hat man ihm noch eine Rolle gegeben, wo er Schauspielern kann. Und man folgt diesem Film quasi aus unterschiedlichen Gesichtspunkten. Der Richter muss erstmal, ihm wird zum Beispiel manchmal gesagt, du, wenn du jetzt hier verlierst vor Gericht, dann machen wir die alle hier zum Märtyrerin, das ist dir schon klar. Dann bringen wir die Nazis in die Welt raus, wie sie auch noch vor Gericht gewinnen. Weil man muss erstmal überlegen, was klage ich denn die Leute eigentlich an? Was ist eigentlich der Angriff? Es gab noch nie Diktatoren oder solche Genozide, die vor Gericht gestellt wurden. Und das hat mir so gefallen. Das sind die ersten zwei Drittel des Films, wo wir wirklich dem Ganzen so folgen. Oder was ist, mal sich dem Bösen zu nähern? Und Rami Malek gesagt, hey, am Anfang rede ich mal nur Englisch. Ich will mal wissen, ob die Englisch verstehen. Ne? Und so ein Kokettieren und so ein Herausfordern und nicht das als große, böse Darth Vader-Figur, der Göring ist. Das ist nicht. Deswegen hat auch Russell Crowe sich die Nolle angenommen, weil er gesehen hat, lass uns das Böse mal hinterfragen und sogar vielleicht teilweise vermenschlichen. Und das sind große, große Stärken des Films und das ist der Ansatz des Films und dem folgen wir quasi die ganze Zeit.
Regie hat James Vanderbilt geführt, der vor allen Dingen auch Drehbuchschreiber ist,
ja.
Und das Ganze basiert ja auf einem Buch, also er hat es auch selber adaptiert auf Der Nazi und der Psychiater.
Ja genau, das so heißt hat das Buch. Dieser Dr. Kelly geschrieben, genau. Der die Hauptfigur ist.
Und er hat es adaptiert. James Vanderbilt, kann man sagen, ist vor allen Dingen bekannt geworden durch sein Drehbuch zu Zodiac, was dann verfilmt wurde von David Fincher, macht hier und da wieder Regie, aber er kommt eben vom Geschichtenerzählen. Du hast eben schon gesagt, wie wir in den Film eingeführt werden, was die Idee ist, also Russell Crowe als Hermann Göring. Entscheidend ist natürlich, wie es gelingt, die Gerichtsszenen auch zu drehen, ob das funktioniert, weil das ist ja... Ich hatte mal alle Akten von den Nürnberger Prozessen so in Buchform. Das war dann wirklich so eine ganze Latte an Büchern. Das habe ich mir nie durchgelesen, war auch ganz klein gedruckt. Aber ich hatte es erst mal da. Ich will damit nur sagen, dass es extrem schwierig ist, überhaupt diesen Prozess darzustellen. Das ist eine Herausforderung. Wie ist das im Film gelungen?
Na, das ist denn der letzte Akt. Der war für mich auch nicht überzeugend. Und man wartet natürlich auf die Rede, auf das Verhör. Michael Shannon gegen Russell Crowe. Ich fand die vorher des Auseinandersetzung fand ich besser. Und das war auch die Stärke des Drehbuchs einfach, weil ich es immer schön finde, wenn jemand mal so zwischen, abends, wenn die auf Bankett sind, auch einfach mal solche Außenwahrnehmungen reinzubringen, uns nicht nur in unserer Welt und unserer Motivation zu lassen, sondern den Austausch zu suchen und die Reibung auch zu suchen. Und das fand ich ganz toll. Die Gerichtsszenen, also machen wir uns nichts vor, in dem Gerichtsprozess gab es halt einen Film, der dokumentiert hat, was für Grauen in den KZs eben stattgefunden haben. Und da muss man einfach ganz klar sagen, das ist natürlich, also ich glaube, viele haben die noch nicht gesehen. Ich habe die halt schon gesehen, auch weil ich halt in dem Museum in Nürnberg war. Übrigens, kleine Empfehlung.
Gigantisch. Also ganz, genau, kleine Empfehlung. Und ist ja in Fürth eigentlich ganz genau gelegen. Also, aber auf jeden Fall mal nach Nürnberg fahren
und
sich die Gerichtssaal anschauen.
Ja, aber trotzdem, diesen Gerichtssaal kann man sich ja gut angucken. Da fährt man gut hin. Das ist auch gut infrastrukturell angebunden. Und das hat mich alles daran erinnert. Deswegen war für mich der letzte Akt nicht mehr so weit das Besondere. Wer aber sich mit dem Thema noch nicht auseinandergesetzt hat, der wird hier wirklich, und ich habe auch gesagt zu meinem Nachbar, puh, jetzt wird's hart. Weil er wusste das nicht, dass das hier publiziert wurde. Und dann ist der Film weg von inszenatorischen Dingen. Dann sind wir frei. Sind wir frei, kann man nicht sagen. Aber dann, sowas kann man nicht inszenieren. Sowas kann man nicht manipulativ anwenden, außer dass man sagt, nein, das sind halt jetzt Bilder, die du kriegst, die einfach die Menschenwürde so weit in negieren oder angreifen, dass man da einfach nur noch mit einem Staunen da sitzt. Und das hat man natürlich sehr betroffenheitsorientiert gemacht. Man hat dann noch die letzte Rede. Ich finde, das ist ein wichtiger Film, der auch in Schulen gezeigt werden kann, aber ohne, dass es zu Schulkino verkommt. Und das ist so meine Bewertung für den Film. Ganz oft sehen wir solche Dinge, die sich unter den Deckmantel, wir dürfen es nicht zu frei gestalten, wir müssen auch die Leute abholen, die sich damit auseinandersetzen. Und ich finde, das ist der falsche Ansatz. Dann soll man Wikipedia lesen, dann soll man keinen Film gucken. Und das muss ich einfach, Kamera ist auch von Darius Wolski, ist auch schön fotografiert. Also man befindet sich auch wirklich in diesem Nürnberg nach dem Krieg. Also Nürnberg ist ja auch komplett zerstört. Und das haben die auch toll uns gezeigt. Das ist ein wir versuchen gerade Zivilisation in Ruinen zu bringen. Und das sind für mich die ganz starken und tollen Sachen gewesen. Und deswegen kann ich nur sagen, ist das ein toller Film einfach geworden. Mit einem Thema, was vielleicht sogar unverfilmbar ist. Wir werden nie hinter diese Gedankengänge von diesen Menschen wirklich aus menschlicher Sicht, also ich kann das nicht nachvollziehen, wie man Menschen ist. Das widersträubt jeder einzelnen Faser in meinem Körper, wie Menschen so behandelt werden können. Aber sich dem Ganzen zu nähern, indem man sich Zeit dafür nimmt und auch ein bisschen die auseinandersetzt, dafür ist dieser Film einfach perfekt. Und ich sag immer, lieber den auch mal, den kann man auch mit einer Schulklasse gucken, den kann man auch mit der Familie gucken. Ich glaube, der ist ab 12 freigeblieben. Man muss halt bloß eine kleine Triggerwarnung dann am Ende vorausgeben. Ist das für mich wahnsinnig gelungen? Und ich bin raus aus dem Film und hat gesagt, nein, das ist wirklich ein gelungener Film, der wirklich ein schwieriges Thema hat. Und deswegen kann ich nur sagen, wer sich mit dem Thema auseinandersetzen möchte, wer das nicht will, sollte auch nicht in den Film gehen. Und gleichzeitig aber auch akzeptiert, dass der Film seine Geschichte des Ganzen erzählt, der wird hier einen tollen Film kriegen.
Und bevor wir jetzt nochmal sagen, wo wir diesen Film Nürnberg aktuell sehen können, er läuft nämlich gleich zweimal in Erfurt, also in zwei Kinos in Erfurt, nochmal als Empfehlung, wenn man ein bisschen Zeit verstrichen hat, möchte das ja nicht die geballte, intensive Ladung Nürnberger Prozesse sich vielleicht anschauen, aber gibt es noch zwei weitere Empfehlungen meinerseits. Einmal ein Filmklassiker, den wir eben schon genannt haben, Urteil von Nürnberg, der mit fiktionalen Figuren, also mit erfundenen Figuren dann den Prozess nachstellt mit Maximilian Schell als Staatsanwalt, der dafür auch den Oscar bekommen hat und Spencer Tracy als Richter, also Urteil von Nürnberg aus dem Jahr 1961, also schon relativ
sehr früh nach den Nürnberger
Prozessen entstanden. Und dann gibt's aus den 70er Jahren einen Dokumentarfilm, sehr meandernd, aber sehr interessant, von Marcel Ophüls. Nicht schuldig heißt der, und dann wird nämlich auch der Frage nachgegangen, also man sieht Ausschnitte aus den Nürnberger Prozessen, aber was ist eigentlich mit den Nazis passiert, die nicht verurteilt wurden, die dann viele zum Beispiel in der alten Bundesrepublik weitergelebt haben. Auch das ganz interessant, nicht schuldig von Marcel Ophüls. Jetzt aber, wie versprochen, nochmal der Hinweis, dass der Film Nürnberg von James Vanderbilt im CineStar in mehreren Vorstellungen am Tag aktuell läuft. In mindestens zwei Vorstellungen, eine Nachmittagsvorstellung gegen 16:15 und dann abends nochmal 19:20 kann man ihn sich anschauen. Oder er läuft aber auch im Erfurter Kinoclub, da könnt ihr ihn auch gucken, und zwar läuft er bis zum Sonntag um 18 Uhr. Und das Besondere ist, dass er dann von Montag bis Mittwoch nicht nur um 20.40 Uhr läuft, sondern dass er original mit Untertiteln läuft. Also kann man nochmal original anschauen, weil Russell Crowe in vielen Szenen auch Deutsch spricht. Dann hört man dann mit original Russell Crowe, wie er sich bemüht, muss ich sagen,
Deutsch zu sprechen. Kann ich nur empfehlen, den so zu gucken.
Also deswegen auch da nochmal die Empfehlung. Jetzt hören wir aber erstmal Musik, und zwar aus Moonrise Kingdom.
Ça dure toujours, on s'en souvient, on s'en souvient, on s'en souvient.
Musik von François Hardy, Le Temps d'Amour, die Zeit der Liebe aus Moonrise Kingdom von Wes Anderson, wurde bestimmt auch vorher schon in anderen Filmen verwendet. Ein sehr, sehr schöner Song.
Charmant.
Grüße gehen übrigens auch raus an Steffen, der uns zuhört, und danke nochmal für die Hinweise, weil wir immer sehr vorsichtig damit umgehen, dass wir die Geschichten, vor allem das Ende der Geschichte, nicht verraten. Wir nehmen diese liebevolle, ironische Kritik natürlich selbstverständlich sehr gern an. Wir kommen jetzt zu einem dänischen Film, und sobald wir sagen Dänisch und Dänemark, wiederholen wir uns ja, aber es bleibt ja ein Fakt, dass dieses kleine Land Dänemark, was die Filme angeht, aber auch Serien, uns irgendwie immer so ein bisschen überlegen ist. Es geht ja nicht um einen Wettkampf oder so, aber es ist einfach nur interessant festzustellen, dass dänische Filme meistens gut sind, und ich frage mich immer, haben die ein anderes Filmsystem, fördern die anders, ne? Also ja. Irgendwie fällt es ja auf. Ne?
Ja, haben sie.
Ja, also
kann man ganz klar runterbrechen.
Kann man ganz klar runterbrechen.
Naja, die haben halt ihre Kreativen, die dann natürlich auch alle in Dänemark an bestimmten Orten arbeiten. Aber was das Besondere ist, und das ist ja, du hast ja vorhin auch schon gesagt, gerade die Schauspieler und so, man hat immer das Gefühl, dass die mehr so das Besondere suchen oder die und sich auch nicht scheuen und keine Zurückhaltung in ihren Produktionen haben. Und das zieht sich wirklich wie durch die letzten 20, 30 Jahre, also Anders Thomas Jensen, Lars von Trier, da könnten wir ja ewig weitermachen. Und ich glaube, dass das Land einfach verstanden hat, was Künstler sind und was Künstler machen. Und das haben wir in Deutschland oft leider nicht so verstanden, habe ich das Gefühl. Denn hier sind wir oft Zuarbeiter oder Handwerker. Ich will jetzt mal nicht über den Tatort sprechen. Und solange wir diese Vorstellung haben des Regisseurs, werden wir auch nicht an die Qualität rankommen einiger Filme, die einfach aus Skandinavien kommen. Ich will jetzt auch nicht nur Dänemark rausnehmen. Ich finde auch aus Schweden kommen gute Sachen und selbst aus Finnland. Und
auch aus Norwegen,
um das mal komplett zu machen. Naja, dann machen wir es rund. Weil ich, die Mut wird da mehr belohnt, würde ich sagen, oder wird mehr gefördert, und das ist für Kunst einfach elementar.
Und jetzt picken wir uns mal das jüngste Beispiel raus, Nachbeben, ein dänischer Film von Sinini Eklinton, und da spielt das Ganze in einem Kopenhagener Krankenhaus. Wir können vielleicht mal so einen Ausschnitt hören, weil es spielt in der sogenannten Stroke Unit, also quasi die Station, wo eben Menschen reinkommen, die mit dem Herzen Probleme haben, die einen Schlaganfall haben. Hier ein Ausschnitt aus Nachbeben.
Sie waren heute in einen unschönen Vorfall verwickelt.
Das ist deine Schuld. Ich habe noch nie was übersehen. Niemals.
Stroke Unit, Alexandra hier. Bitte folgen Sie meinen Fingern. 4 Milligramm Aktylyse.
Ich brauche bitte dringend deine Einschätzung.
Ich bin gleich da. Ich bin Alexandra, die Neurologin dieser Abteilung.
Camilla.
Du meintest, es sei dringend?
Wieso denn dringend?
Mir geht's sehr gut.
Ich komme nicht ins Patientenportal.
Probier es einfach in einer Minute nochmal.
Hilfe!
Oliver?
Hilfe!
Aber das habe ich dir doch gesagt. Die Nackensteifigkeit.
Nein, das hast du nicht gesagt.
Ich habe dich angerufen, weil ich eine Nackensteifigkeit festgestellt habe.
Es geht doch im Augenblick überhaupt nicht darum, eine Schuldfrage zu klären.
Du hast einen so schweren Verdacht und reagierst nicht?
Du hast ihn nach Hause geschickt.
Wie groß ist das Risiko bei einem Eingriff?
Zu 80% verschlimmert sich die Blutung durch eine Operation.
Also gibt es Hoffnung. Das meinen Sie doch, oder?
Sehr intensiv, dieser Ausschnitt aus Nachbeben. Und wir hören schon, oder haben eben schon gehört, Schuldfrage, / es geht um einen möglichen Diagnosefehler, also ob man was richtig erkannt hat. Das haben wir eben gerade so rausgehört.
Also zum einen, wir folgen einer Ärztin, die so einen Dienst hat und dort viele Entscheidungen treffen kann. Und es geht schon gut los mit, wir sind nicht richtig aufgestellt. Die neue Assistenzärztin muss die komplette Station, also die kriegen dann so Bereiche, die haben ja auch so eine Art Teamberatung. Und sie muss aber als Unterstützung dienen, und gleichzeitig muss sie auch Notfalltelefonnummer machen. Also sie hat also quasi drei Jobs. Und es wird hektisch, es wird unruhig, und eine Situation passiert wie hier, und der Film geht dem dann quasi nach, wie geht's jetzt weiter. Aus dieser Situation entsteht Folgeschäden, die irreparabel sind, die auch wirklich tragisch weiterführen, und hier kommen wir zu Trine Dolnholm, die Mutter spielt von dem leider Geschädigten, um das mal so zu sagen. Also ich sage jetzt immer nicht, ob es wirklich bewusst oder nicht bewusst war, und das ist dem Film schlussendlich auch egal, weil es geht um Verantwortung und es geht um Entscheidungen und es geht um Identifikation auch mit der Arbeit, und das lotet dieser Film in einer, also hier steht ja Nachbeben, das trifft's wirklich, weil 2 Minuten Entscheidungen, bei denen Entscheidungen für die nächsten 40 Jahre für Familien treffen können oder 50 Jahre. Also manchmal kommen, manche Familien können sich aus solchen Traumata ja fast gar nicht mehr lösen. Und diese Intensivität und dieses wirklich, also sie fängt dann auch an, sich zu scheuen, der Mutter die Diagnose klar zu sagen. Sie verfällt in eine menschliche Rolle. Aber das wird nie, nie zu einem Overacting oder einem Übersteigerten, sondern es sehr nuanciell und zurückhaltend begleiten wir unsere Ärztin, wie sie in diesem Kosmos versucht, doch irgendwie noch Würde und Menschlichkeit zu haben, aber zum Gleichen ihre Verantwortung nicht sich übermannen zu lassen. Und das ist, naja, es ist schon brillant gespielt, gar keine Frage. Ich merke aber beim Erzählen auch, dass die Themen wirklich hart sind. Also wir kommen alle, jeder, der schon in Krankenhäusern war, weiß sofort, gerade so ein bestimmtes Gefühl hat man, wenn man im Krankenhaus ist. Und vor allem, wenn man auf Diagnosen und Ergebnisse warten muss. Und auch die Abhängigkeit von einem Arzt, und Trine Dornholm später ist, oh, die, mit der möchtest du dich nicht anlegen, denn diese Frau kann schauspielern. Und das ist eine wirkliche Wucht, dieser Film.
Schon wenn du es so nacherzählst, merke ich so, dass ich nicht nur neugierig werde, sondern mich das auch irgendwie schon direkt in der Nacherzählung total mitnimmt. Ich meine, das ist jetzt nicht eine ausschließliche Kategorie für, ist der Film gut oder ist der Film nicht gut. Ich kann mir vorstellen, und du hast uns ja eigentlich schon ganz viel gesagt, dass es sehr wahrscheinlich ein sehenswerter Film ist, aber möglicherweise so ähnlich, wie wir es gesagt haben bei manch anderen Filmen, dass man so einen kleinen Beipackzettel braucht und sagen muss, das ist jetzt kein Wohlfühlfilm, das haben wir ja schon rausgehört.
Ja, was man aber auch dazu sagen muss, ist, und das finde ich eigentlich so gut. Ich habe nach dem Film nie darüber nachgedacht, dass unser Hilfesystem, also oder unser medizinisches Hilfesystem so auch belastet ist. Das ist nicht Thema des Films. Es geht eher darum, was Verantwortung betrifft und Verarbeitung und Umgang. Und das ist etwas so, meinst du, einen Film zu machen und zu sagen, im Krankenhaus läuft alles scheiße, weil die haben kein Geld. Ja, ist jetzt für jeden, der zuhört oder jeder, der schon mal im Hilfesystem diesbezüglich war, weil das ist jetzt nichts Neues, ne? Aber sich die Zeit zu nehmen, da mal tiefer zu gucken und mehr an die Individualität, auch vielleicht sogar zu sensibilisieren, dass wir sind auch im Krankenhaus, wir haben Bedarfe und wir wollen verarztet und versorgt werden, wir wollen Sicherheit. Aber wie die auch versuchen, uns Sicherheit zu geben, aber auch hier manchmal einfach an ihre Grenzen kommen, und hier geht es einfach auch um fachliches Wissen. Reicht fachliches Wissen immer aus? Kann man hinterfragen bei Medizin oder bei Psychologie oder bei Pädagogik. Manchmal reicht, da kannst du der beste Theoretiker sein und trotzdem können Dinge passieren, die unvorhersehbar sind. Aber diese Akzeptanz des Unvorhersehbaren, das ist zum Beispiel eines der großen Themen. Und deswegen ist das, glaube ich, Beipackletze, das ist ein hartes Jahr, aber man muss sich nicht mit Krankenhaus, also man muss nicht aus dem Pflegeberuf irgendwie kommen oder so. Dafür ist dieser Film viel zu sehr an Menschlichkeit und Verantwortung gerichtet, als an Personen, die aus diesem Bereich kommen.
Nachbeben, also das klingt nach einer wirklichen Empfehlung. Ein dänischer Film, der aktuell im Lichthaus in Weimar läuft. Da kann man ihn unter anderem anschauen, zum Beispiel um 17.30 Uhr, aber auch um 15.10 Uhr, hat verschiedene Zeiten am Nachmittag eher. Ihr könnt noch mal die genauen Anfangszeiten euch anschauen unter www.lichthaus.info, oder ihr wartet noch 2,5 Wochen. Ab Donnerstag, den 28. Mai, läuft dann Nachbeben auch im Erfurter Kinoclub am Hirschlach. Und wir hören jetzt Musik aus Hidden Figures, Mary J. Blige. Trying to understand the way I've been behaving. It's a funny thing you really gotta see. Is it just your love that's got me going crazy? All my eyes playing with me. All day your love just comes shining down. Lightning, trying to
like on the run. I love you like you were gone.
Von Mary J. Blige, Mirage aus dem Film Hidden Figures.
Mhm. 4, 3, 2.
Kamera 1 ran.
Ich muss nicht unbedingt fernsehen.
Ich auch nicht.
Es ist ja auch wirklich nichts im Fernsehen, was man gern sehen möchte.
Zwei glorreiche Halunken. Patricks Heimkino.
Ich weiß noch, als wir diesen Trailer produziert haben, das war noch eine ganz andere Zeit vor 14 Jahren, da gab es noch keine Streamingdienste und Serien gab es natürlich schon und auch so Fernsehtipps haben wir es ja eigentlich genannt. Ne? Wir haben dann manchmal wirklich so eine Fernsehzeitschrift
gemacht. Weihnachten haben wir das mal gemacht, ja, aber komplett. Da,
eigentlich keine schlechte Idee, aber die Situation hat sich einfach völlig verändert, ja, was die Möglichkeiten angeht, ja, Serien zu schauen, über welche Streamingplattform. Wie gesagt, das kannte man damals noch nicht und wir reden jetzt über eine Serie und bevor wir konkret drüber reden, machen wir mal oder hören uns mal einen kleinen Ausschnitt an, was du uns mitgebracht hast und mal sehen, ob ihr es erkennt. Also ich kannte die Serie ja nur vom Namen her, aber vielleicht Fans werden es möglicherweise erkennen.
Ja, ich sehe anders aus. Aber hey, einfach alles an mir ist anders. Ich habe eine Freundin, das Beste auf der ganzen Welt, meine Tochter Lia.
Dad, hör auf.
Mein Leben ist jetzt fantastisch. Alles, was nötig war, war mich komplett von meiner Familie fernzuhalten.
Wir haben herausgefunden, dass Malcolm sich seit Jahren absichtlich vor dieser Familie versteckt.
Ich dachte, wir wussten, dass Malcolm uns irgendwann verraten wird. Im Vergleich dazu steht Reese ziemlich gut da.
Das ununterbrochen unsoziale Verhalten dieser Familie und die absurde Provokationslust und die kurzsichtigen Prioritäten sind Gift für mich!
Ist eine Umarmung denn drin?
Nicht körperlich.
Ja, also bei Patrick funktioniert es schon mal, ich musste auch schmutzeln. Und ein kleiner Tipp, wir haben ein paar Mal den Namen Malcolm gehört, damit ja, hat auch der Serientitel ja, zu tun. Malcolm mittendrin, eine Serie, die ich selber nie geschaut habe, die jetzt aber eine Neuauflage erfahren hat und du hast schon einige Folgen schauen können oder alle Folgen?
Das ist eine Miniseries und das ist keine Neuauflage, es ist eine Reunion. Also wir verfolgen einfach 20 Jahre, nachdem die Sendung zu Ende gehört.
Das geht einfach weiter.
Genau, ja. Und sie haben alle auch wieder gekriegt, bis auf Dewey. Also man muss ja sagen, das ist eine Serie, die einfach die vierte Wand durchbrochen hat und den Alltag eines jungen Malcolm mittendrin erzählt hat, der mit seiner Familie zusammenlebt. Seine Familie besteht aus seiner Mutter und sein Vater, Louis und Hal, die wirklich, also das sind, also wenn du die Eltern hast, dann weißt du, was los ist, aber du musst auch verstehen, dass die Kinder wirklich der absolute Supergau sind. Das sind vier Jungs. Das
kommt, die sind anstrengend, ja.
Anstrengend.
Anstrengend ist noch höflich gesagt.
Anstrengend war das Spiel von Bayern diese Woche. Das ist wirklich der Supergau. Aber was das Tolle dieser Serie war, erstens ist es keine Sitcom gewesen, obwohl es humoristisch war, aber es lebte immer von purer Anarchie. Pure Anarchie. Und es ging auch um Pädagogik. Der eine Sohn ist dann irgendwann auch beim Bund und lebt auf irgendeiner Farm denn noch. Und diese Familie ist so krass und die haben alles ausgelotet. Wirklich alles ausgelotet. Also es gibt eine Folge, wo der Vater mit Dewey ist 6 oder 7 in der Serie, beide sind abhängig. Der eine von Kaffee, der andere von Zigaretten und wie sie versuchen, gegenseitig das abzunehmen, indem sie gegenseitig ihre Sucht verlagern, dass der Vater quasi plötzlich Zigaretten raucht und der Sohn dann Kaffee trinkt. Und das ist alles pure Anarchie. So, und jetzt ist die Frage, warum macht man das? Erstens, will man wieder Geld machen? Das Gefühl hatte ich null. Ich war nach einer Sekunde wirklich drin. Das ist pure, jetzt kommt ein großer Begriff, den wir vielleicht gleich öfter
bedeuten,
Nostalgie zum einen. Aber was die geschafft haben, und das ist der komplette Spirit, keiner der schaut, die sehen älter aus, ja. Aber du fühlst dich, als ob es nahtlos weitergegangen. Fred Moonis hat man natürlich gekriegt. Bryan Cranston, der ja nach der Serie durch Breaking Bad nochmal eine ganz andere Dimension des Schauspiels auch einfach bekommen hat, hat ja eine Folge, wo er sich versucht, also es geht darum, dass es für Hal ist der liebste Mensch auf diesem Planeten, wirklich, der ist lieb und nett und will alles nur richtig machen und er kriegt aber quasi von seinen Söhnen nicht alle Informationen und das nimmt er einfach persönlich und er nimmt eine ganze Folge, wo er sich in einem Raum mit Drogen zurückzieht, also das ist nicht immer Thema, und um da in transzendenten Momenten seine Vaterschaft auszuleben und das ist übersteigert, aber nie, man geht, wird nie verloren, das ist nie irgendwie, dass man sagt, die Figuren verliert, sondern die sind einfach so und das ist alles brillant gemacht und ich muss sagen, man hat hier nicht zum einen Nostalgie angespielt, klar, aber Nostalgie ist ja immer ganz schön, wenn die Figuren zu sehen und der Charme, aber das Besondere ist einfach, dass man trotzdem, wie als ob man neue Ideen in der Serie irgendwie hat, als ob man Ideen nochmal neu entwickelt hat und das ernsthaft angegangen ist und deswegen ist diese Serie eine absolute Empfehlung.
Also ich höre raus, absolute Empfehlung, auch für Leute,
auch nur
die
nicht... vier Folgen, also das
ist super, aber
die werden auch
zum Beispiel
nie
für mich, der die alte Serie nicht kennt, würde ich jetzt reinkommen, wahrscheinlich nicht. Ne?
Doch, weil die Figuren einfach zu gut sind. Du wirst ganz schnell rauskriegen, alleine diese Eltern, die lieben sich ja über alles und wie die wirklich da ankämpfen und wie die es wirklich auch an den Rand des Wahnsinns von ihren Kindern getrieben wird, das ist einfach wundervoll. Es ist immer charmant, immer.
Also Malcolm mittendrin, unter anderem, was heißt unter anderem? Ausschließlich wahrscheinlich bei Disney Plus,
ja,
oder welcher
ausschließlich,
Streaming ist? Ausschließlich bei ich glaub, Disney Plus kann man also sich im Streaming-Bereich
ganz
anschauen.
Ja.
Und ja, ich wünsche mir, da wünsche ich mir wieder die alten Zeiten, Zugänglichkeit
ja.
für alle.
Vor allem, weil man das dann, die gehen ja irgendwie nur 35 Minuten, das heißt, man kann alle vier Folgen an einem Abend gucken und das ist wirklich Snacks, Getränke und wirklich das mal wieder genießen. Weil so ein Fernsehen, solche Serien sieht man heute auch nicht mehr, die so viel Charmanz und so viel Oppositionalität haben.
Jetzt holen wir gedanklich kurz Luft und sagen, das war's mit dieser Ausgabe von Zwei glorreiche Halunken, dem Filmmagazin auf Radio Frei. Uns gibt's aber wieder in zwei Wochen, am Samstag, den 23. Mai. Dann reden wir über Palästina 36 und über einen neuen Star Wars Film, der Mandalorian und Grogu.
Grogu!
Schauen wir mal, Grogu. Ob nicht Grogu, sondern Grogu.
Das ist ein G.
Muss ich noch aussprechen lernen.
Grogu!
Macht's gut und wir hören uns.
Tschüss. Tschüss. Waste these